Am vergangenen Donnerstag haben wir den ersten Teil eines Interviews mit Ulla Philipp-Seck gesendet. Sie ist Mitglied im deutsch-israelischen Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten, DIAK. Sie hat im vergangenen Juli Israel und die besetzten Gebiete besucht und sammelte vor allem Informationen über den Aufbau des Bildungswesens in den palästinensischen Autonomiegebieten. Im ersten Teil des Interviews ging es um die theoretischen Überlegungen und ersten Versuche des Aufbaus eines vom israelischen Bildungswesen unabhängigen Schulwesens. Im heutigen zweiten Teil berichtet Ulla Philipp-Seck unter anderem über die Methoden, das Analphabetentum in den besetzten Gebieten zurückzuschrauben und welche Aufgaben die geplanten Sonderschulen haben.
Du hattest jetzt noch drei Punkte, Job-Outs, das mit der Sonderpädagogik und wie mit Behinderten umgegangen wird.
Ja, Anna, die Alphabetisierung. Ja, ja, das hat mit dem ersten zu tun. Also es ist so, dass es eine sehr hohe Anzahl von Jugendlichen gibt, die die Schule nicht mehr besuchen oder überhaupt nicht besucht haben. Und das hat sehr viel mit der Besatzung zu tun. Ja? Es gibt viele Jugendliche, die große Schwierigkeiten hatten, überhaupt in die Schule zu gehen oder wenn sie in der Schule waren, dort zu sein. Ich glaube, das können wir uns auch gut vorstellen. Also wenn ich in der Schule sitzen würde und sollte also irgendwas lernen, ja, Mathematik, Rechenaufgaben oder so, und draußen höre ich irgendwo ja, und irgendwelche Kommandos und sonst was, dann kann ich mich auf nichts konzentrieren. Ja. Und da ist so ein fließender Übergang dazu, dass ich dann in der Schule das Gefühl habe, was soll ich hier eigentlich, und alles andere ist wichtiger, ja, und der Tendenz dann eben überhaupt nicht mehr zu kommen. Ja. Das ist so ein Ding, denke ich. Ein zweites Ding ist, dass eben aufgrund der Schulschließungen und aufgrund der zahlreichen Curfews, wie heißt das?
Ausgangssperren.
Ah ja, Ausgangssperren. Es für viele Jugendliche natürlich auch schwierig war, überhaupt in die Schule zu kommen. Und wenn es so viele Unterbrechungen gibt im Schulalltag, dann entsteht irgendwann keine Kontinuität mehr. Also das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Grund für diese hohe Zahl von Dropouts. Und meines Erachtens spricht auch für diese These, dass die Prozentzahl dieser Dropouts in der Westbank viel größer ist als im Gazastreifen. Und es ist ja so, dass eben so Ausgangssperren immer so ortsweise oder flüchtlingscampweise gegeben werden. Und in der Westbank ist es einfach so, dass die Leute viel weiter auseinander wohnen und dass die Wege zu den Schulen auch größer sind. Also das ist ein sehr großes Problem. Ich habe gesagt, damit zusammenhängt auch die Alphabetisierungsfrage. Ich denke, es ist bekannt, dass es so in den arabischen Staaten Analphabetentum gibt und dass auch in der Regel das Analphabetentum der Frauen größer ist als das der Männer. Wobei unter den Palästinensern der Unterschied nicht so gravierend ist jetzt zwischen den Männern und Frauen. Aber es ist ganz klar, das ist einer der Schwerpunkte, Alphabetisierungskampagnen. Und zwar eben Alphabetisierung nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche. Und da ist zum Beispiel so, dass verlangt wird von der Fasia Nasru, von dieser Professorin, dass solche Zentren gerade in den Dörfern und für die Erwachsenen und auch für Ältere schon, dass die zu Fuß erreichbar sein müssen und dass sie wirklich von Staats wegen eingerichtet werden müssen, dass man auch irgendeine Anerkennung dafür kriegen muss und dass auch die Gebäude ja wirklich einigermaßen attraktiv sein müssen, dass auch ein Anreiz da ist für die Leute. Und das finde ich persönlich das Wichtigste, sie versuchen da mit dem Prinzip zu arbeiten, während ich lerne und arbeite, verdiene ich Geld. Ja? Das heißt also, ich stelle mir das bei Frauen zum Beispiel vor, ja? Dass sie ausgebildet werden in Schneiderei oder sonst irgendwas und dass sie ja dann parallel zum Lernen aber auch schon versuchen, ihre Produkte zu vermarkten. Und das, denke ich mir, kann wirklich ein Anreiz sein für die Leute, auch was zu tun.
Vielleicht noch ein Punkt zu den Behinderten oder Sonderpädagogik?
Das finde ich auch besonders bemerkenswert. Es ist so, dass früher die Haltung zu Behinderten, also jetzt meinetwegen Kinder mit Polio oder ja geistig und körperlich behinderte Kinder, jugendliche Leute, dass da auch eine ähnliche Tendenz war wie in unserer Gesellschaft, nämlich sich dieser Leute zu schämen und irgendwie da eine Schuld bei sich zu suchen und die eben eher dann irgendwie zu Hause zu halten oder so, ja, schon in die Familie, in der Familie drin, aber eher nach außen eben das nicht zu zeigen. Damit hängt auch zusammen, dass wenn man sich so die Zahlen betrachtet, man sehen kann, dass nur etwa 13% von den Behinderten, die es tatsächlich gab, in irgendwelchen Einrichtungen versorgt waren. Und ich glaube eben nicht, dass das nur mit Geld zusammenhängt. Das hat wirklich auch was mit der Einstellung zu tun. Das wird sich ändern, Und zwar, also bin ich der festen Überzeugung, und zwar deshalb, weil eben während der Intifada durch die vielen Verletzungen, die entstanden sind, so viele Behinderte, es sind fast 55.000 Behinderte jetzt entstanden sind, es gibt jetzt so viele, auch und zwar eben Leute, die man völlig anders betrachtet, ja, die sind ja behindert, weil sie sich eingesetzt haben für Erfolg. Da denke ich, wird sich die Einstellung verändern. Und es ist auch ein erklärter Schwerpunkt im Bildungssystem, dass für solche Leute spezielle Einrichtungen geschaffen werden.
Du sprichst jetzt von den körperlich Behinderten, ne?
Aber es ja, gibt ich meine, zum Teil geht das auch ineinander über, ja, weil wenn man Gehirnverletzung hat oder so, ja, kann da einiges passieren. Und genau wie du sagst, durch diese starke psychische Belastung sind natürlich auch psychische, nicht weiß ich nicht, jetzt Behinderte wie geistig behindert, aber es muss viel aufgearbeitet werden und es muss auch soziale Einrichtungen geben, die Beratungsstellen sind.
Ja. Das sind jetzt ein paar Punkte der Bildungskonzeption, aber jetzt kommt die zwangsläufige Frage, wie lässt sich das finanzieren? Und da ist doch der springende Punkt wieder.
Ja, ich denke, da werden die Palästinenser dieselbe Prioritätendiskussion führen müssen, die wir ja auch immer wieder zu führen versuchen. Wobei ich schon denke, dass die begriffen haben, wie zentral der Bildungsbereich ist, dass das ihre Investition in die Zukunft ist. Und wenn sie da nicht investieren, dass sie dann eigentlich den Schirm zumachen können.
Ja, wobei aber gerade an der Stelle ja wirklich das allgemeine Problem jetzt auftaucht. Es kann aus sich selbst heraus im Moment nicht finanziert werden, ist auf Unterstützung von außen angewiesen. Von außen kommt aber nicht das, noch nicht mal das, was zugesagt worden ist. Ne?
Das ist ein Problem, was in allen Bereichen da besteht. Das ist ganz klar. Ja? Und ich kann eigentlich auch nur appellieren an Leute, die Möglichkeiten haben, da zu fördern, ja, durch Schulpartnerschaft oder zum Beispiel auch Ausbildungspatenschaften für Kinder in palästinensischen Schulen. Ich kann nur appellieren, dass da wirklich möglichst viel Geld hinfließt. Ja. Angestrebt ist zu versuchen, eben möglichst ökonomisch dabei vorzugehen, das muss man auch, ja, indem zum Beispiel man davon ausgeht, man muss nicht irgendwelche bombastischen Schulen da bauen, sondern es gibt so Grundbedürfnisse, hygienischer Art, ja, und dass es Räume gibt, wo man sich versammeln kann, dass eine Schule nicht zu groß ist und nicht zu klein ist. Solche Dinge spielen schon eine Rolle. Es sollen aber eben einfache Bauten errichtet werden und dass zum Teil sollen Dinge, die selber gemacht werden können, also wo man nicht unbedingt beruflich erfahrene Leute braucht, da sollen Schüler und Lehrer mit eingebunden werden. Und ich denke mir, dass es gut ist, wenn das funktioniert. Zum einen, weil die Schüler dann ihre Schule viel mehr als ihre eigene betrachten und sich auch ordentlicher damit umgehen. Bei uns ist es ja so, dass die unsere Schüler so das Gefühl haben, ja, das, die Putzfrauen, die putzen schon und so. Und da fliegt dann alles rum und wird auch oft nicht drauf geachtet.
Sagst du als Lehrerin.
Ja, ich meine, ich bin in einer Schule in Offenburg, wo das weniger der Fall ist, aber ich weiß, dass das in sehr vielen Schulen, gerade in den Großstädten, der Fall ist. Und das, denke ich, wäre dann da schon anders. Und ich denke schon auch, dass man da einiges Geld sparen könnte.
Vielleicht nochmal eine allgemeine Frage, die vielleicht auch ins Allgemeine dann in der Situation, was Westbank angeht, auch schon wieder übergeht. Ist die politische Opposition, die es ja nach wie vor auch gibt, an dieser Konzeption mit dran beteiligt? Oder zum Beispiel, welche Bedeutung hat jetzt bei Religion der Fundamentalismus dort? Wird der respektiert, wahrgenommen oder gewinnt er mehr an Einfluss?
Also zunächst mal, ich kann ja nichts darüber sagen, wie diese Kommission zusammengesetzt sind auf palästinensischer Seite. Also ob da irgendein Proporz besteht oder sowas, das weiß ich nicht. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man eben den Vergleich macht zwischen der Unabhängigkeitserklärung und dem Bildungskonzept, dann steht da drin, dass arabisches und islamisches Erbe eine große Rolle spielen. Christliches Erbe kommt als Begriff nicht vor. Und es gibt eine weitere Stelle, wo steht, das habe ich mir auch dann, das habe ich schon registriert, dass es heißt, dass Pluralismus ein zentrales Prinzip sein muss in der Pädagogik und im Bildungssystem, weil die palästinensische Gesellschaft schon auch pluralistisch zusammengesetzt ist, sprich städtisch, ländlich, Exil-Palästinenser, Rückkehrer, welche die da geblieben sind. Und gleichzeitig steht dann aber auch da, die palästinensische Gesellschaft ist homogen in Bezug auf Rasse und Religion. Und dann steht da in Klammern, es gibt nur Muslime und Christen. Und also da habe ich ein Fragezeichen, muss ich sagen, zumal, und da können wir jetzt sozusagen zum Anfang unseres Gespräches zurückkommen, zumal ich eben, als ich eine befreundete Familie in Bejala bei Bethlehem besucht habe, das ist eine christliche Familie, da feststellen musste, dass es in der Nachbarschaft ganz schwierig ist. Also das ist eine christliche Familie, ein bisschen schwierige Situation, weil der Vater ursprünglich aus Jerusalem stammt, die auch da arbeitet, die Mutter da auch nach wie vor lebt in der Altstadt. Mhm. Und er eben aus finanziellen Gründen für seine Familie das Haus in Bejala gebaut hat, mhm, und mit denen da lebt. Mhm. Das heißt, der ist da schon ein bisschen Außenseiter. Ja? Mhm. Und dann ist die Nachbarschaft muslimisch. Und die Straßen sind da ja öffentlich, mhm, und wenn da mal gerade durch Zufall wie so ein kleiner Platz entsteht oder so, ja, dann ist das auch öffentlich. Und die Situation, die da entstanden ist, ist eben so, dass die muslimischen Nachbarn da ein riesen Zelt aufgebaut haben, so wie so ein Beduinenzelt, ja, und schlicht den gesamten Platz um dieses Haus rum okkupiert haben, mhm, in Anführungszeichen, mhm, ja. Und auf die Bitten dieser Familie, ja, sie möchten doch irgendwie ein bisschen Abstand halten, mhm, oder so, ja, wurde ihnen erklärt, sie sollten den Mund halten. Und als er dann nochmal später drum gebeten hat, da sind sie dann mit irgendwelchen Leuten gekommen, ich weiß nicht, ob PLO-Leute oder, mhm, irgendwelche Leute, die, mhm, halt was hinter sich, mhm, haben, und haben ihm erklärt, also er hätte hier nichts zu melden. Mhm. Und ich denke, das ist ein Einzelbeispiel, das möchte ich schon, mhm, auch nachdrücklich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch anderswo vorkommt. Mhm. Ja? Und dass, mhm, das Verhältnis zwischen den Christen und den Muslimen auf der Ebene derer, die in verantwortlichen Positionen sind, schon ein partnerschaftliches ist. Mhm. Aber an der Graswurzelebene, dass da, denke ich, schon, mhm, Probleme da, mhm, sind. Vielleicht.
Jetzt gehen wir raus, die Zeit ist lange abgelaufen. Vielleicht können wir einen anderen Teil des Interviews demnächst nochmal weitersenden. Kommt zum Ende vom Info und damit zu den Veranstaltungshinweisen.